ich schon mal da bin, der Podcast von und mit UDAM and Friends, Folge 12. Ich bin Christine von UDAM, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine erfolgreiche internationale wissenschaftliche Karriere hinlegen und sich zudem in der eigenen Praxis der Patientenversorgung widmen, das ist an sich schon eine große Geschichte. Dabei aber auch noch dem Leistungssport treu bleiben und dort ebenso erfolgreich sein, uff, da braucht es schon eine Menge Körner. Wie das gelingt und wie es überhaupt zu so einem Weg kam, das erfahren wir von unserem heutigen Gast. An meiner Seite als Co-Moderatorin unterstützt mich diesmal übrigens Tyra vom UDAM-Team. Tyra, eine unserer Vorhaben für den Podcast ist ja immer, möglichst spannende, super wichtige Leute zu gewinnen als Gesprächspartner. Und diesmal muss ich echt sagen, ich ziehe meinen Hut, haben wir das wirklich geschafft? In der Vorbereitung bin ich etwas ehrfürchtig erblasst hin und wieder. Und um es noch ein bisschen spannend zu machen, wir haben heute eine rein norddeutsche Runde. Wir könnten uns theoretisch alle drei aus dem Fenster fast zuwinken. Unser heutiger Podcast-Gast zählt seit 2019 regelmäßig zu den Highly Cited Researchers. Also die, gemessen an der Zahl der Zitationen ihrer Werke, weltweit einflussreichsten Forscher. Er war Studienleiter von mehr als 120 klinischen Studien zu verschiedenen Hautkrebserkrankungen, wurde zu mehr als 700 Konferenzen auf der ganzen Welt eingeladen, hat über 440 Artikel in hochrangigen wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht. Seit April 2021, und jetzt verraten wir für die wissenden Dermatologen schon, wer es ist, ist er Präsident der Melanoma World Society. Es könnte jetzt noch eine endlose Auflistung von Preisen, Ehrungen und Auszeichnungen folgen. Wir haben aber nur 45 Minuten, deswegen gehen wir da vielleicht später noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Ich sage jetzt aber schon mal herzlich willkommen, Professor Dr. Axel Hauschild. Lieber Axel, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung, liebe Christine, liebe Tyra. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Das ist wirklich eine Ehre für mich.
Axel, wir freuen uns und Christine hat das alles zitiert, aber für mich bleibst du einfach mein Kieler Oberarzt.
Oh, vielen Dank, Tyra, das ist sehr nett.
Das ist nämlich eigentlich der Grund, Tyra, warum du Axel überhaupt auf dem Zettel hattest, neben dem, dass er einfach eine unfassbar wichtige Person in der Dermatologenwelt ist. Aber ihr kennt euch schon etwas länger. Magst du noch mal kurz erzählen, wie kam es?
Wir haben die Zahl gerade ausgegraben. 1998 bin ich ins PJ gegangen in der Kieler Hautklinik und man musste sich melden bei der Sekretärin unseres Chefs, Professor Enno Christophers, bei Frau Rosenkranz. Und die hat die PJler auf die Stationen verteilt. Und ich muss gestehen, ich hatte damals nicht so Ahnung von operativer Dermatologie und wollte eigentlich so aus der Inneren kommend gerne allgemeine Dermatologie lernen, die ganzen roten Flecken mal einordnen zu können. Und Frau Rosenkranz sagte mir aber, ich solle auf die OP-Station. Und ich weiß, am Anfang habe ich gedacht, Mist, Chirurgie, gar nicht so meins. Und es war die beste Entscheidung, die Frau Rosenkranz für mich getroffen hat, weil das erstens ein super nettes Team war, Axel, mit dir als Oberarzt und den Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort. Und ich jetzt so glücklich bin, dass ich relativ früh an die operative Dermatologie auch rangeführt worden bin. Denn da kommen wir sicher später nochmal zu. Das ist ja ein unheimlich wichtiges Gebiet bei uns im Fach. Und wenn wir uns die Tumorzahlen angucken, dann nochmal umso mehr. Also so haben wir uns damals kennengelernt. Und da war Axel eben Oberarzt der OP-Station in der Kieler Hautklinik.
Ja, das war eine wirklich schöne Zeit, Tyra. Ich erinnere mich gut dran. Und das ist ganz witzig, dass du Frau Rosenkranz erwähnst, weil sie hat die Entscheidung gefällt. Und da gab es auch keinen Widerspruch. Du hättest auf keine andere Station damals gehen können. Und OP-Station war ja eigentlich die Krönung für alle, weil alle wollten operativ ausgebildet werden und das war ein Privileg, wenn man dort arbeiten konnte, muss man einfach mal so sagen.
Das habe ich dann am zweiten Tag auch verstanden, aber.
Axel, wenn ihr jetzt so von Ausbildung von vor Tyra, wie viele Jahre ist es her,
dass du bei Axel?
27, ne?
27 Jahre, das ist eine lange Zeit. Wir haben in den letzten Podcast-Folgen immer mal wieder auch das Thema Generationen, Generationenkonflikte etc. aufgeworfen. Wenn du so zurückschaust, wie hat sich aus deiner Sicht die Ausbildung und auch wie man miteinander umging, so die Gepflogenheiten, wie hat sich das zu heute verändert? Wie siehst du das?
Naja, das ist natürlich schon wirklich krass, wenn man drei Generationen von Ordinarien erlebt hat. Und ich habe doch vorher ein vom alten Schlag Ordinarius der Herz- und Gefäßchirurgie erlebt, dann muss man schon sagen, dass sich das wahnsinnig verändert hat. Es ist auch gut so. Letztendlich der hierarchische Ton, der damals ganz klar angesagt war und teilweise auch sicherlich grenzwertig war, wenn man das mit heutigen Maßstäben bemisst, der ist weg und es geht nicht mehr der imperative Leitungsstil, sondern es gilt wirklich ein kollaborativer Leitungsstil. Man muss kollaborieren und das ist heute sehr viel angenehmer und ich denke auch, das erinnert mich ein bisschen an Gottschalk. Die Witze, die man vor 20 Jahren gerissen hat, sind nicht die gleichen Witze, über die heute noch gelacht wird. Und das muss man nur mitkriegen. Das ist das alles Entscheidende, dass man mitkriegt, dass die Zeiten sich verändert haben. Und die, die es mitkriegen, denen muss es gesagt werden. Und das ist dramatisch, der Unterschied.
Also alles ändert sich immer wieder, aber man muss einfach nur flexibel bleiben.
Ja, Thürer hat das ja noch voll miterlebt und überblickt auch drei Generationen von Chefärzten. Mhm. Ich denke, wir alle wissen, worüber wir reden. Obwohl wir alle drei sehr wertschätzen, sind sie von der Ausrichtung der Hierarchie doch sehr unterschiedlich.
Mhm. Apropos Privileg, Axel, ich habe ja, also das, was aus meiner Sicht so richtig krasse Highlights in deiner Vita waren, habe ich ja eben gerade so ein bisschen schon angesprochen, anmoderiert. Aber was mich ehrlicherweise interessieren würde, ist aus dieser wirklich überwältigenden Vita, was sind denn deine, aus deiner Sicht, die Stationen, auf die du selber am meisten stolz bist?
Ja, das ist eine echt gute Frage. Ich habe mich das auch selbst schon gefragt. Wenn man so mal zurückblickt, und ich bin ja nun auch schon ein paar Tage älter, fragt man sich ja schon, was hast du geleistet? Und ich glaube, das Wichtigste sind für mich immer die Menschen um mich herum gewesen. Ich arbeite gerne in einem guten Team und es freut mich, wenn das aus dem guten Team auch zurückgespiegelt wird. Und ich glaube, wissenschaftlich gesehen ist es ganz klar, dass der Deutsche Krebspreis, das war eine sehr große Ehre, weil ich hatte vorher den Deutschen Hautkrebspreis schon erhalten. Da wählen ja die Dermatologen aus und Dermatologinnen, aber der Deutsche Krebspreis ist interdisziplinär und das ist wirklich eine große Ehre, dass ich den damals gekriegt habe für meine internationalen Kollaborationen, die ich geschaffen habe als Präsident der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie, also der ADO. Das war so wissenschaftlich das und ansonsten glaube ich, habe ich noch eine weitere sehr gute Entscheidung gefällt. Ich habe, als ich 50 wurde, vor 13 Jahren die Entscheidung gefällt, auch neben der Praxis, neben der Klinik eine Praxis zu eröffnen und mit Stefan Lieschner, meinem alten Weggefährten und Freund aus der Hautklinik, zusammenzugehen. Und das hat mein Leben auch sehr bereichert, etwas anderes nochmal zu machen, selbstständig zu sein und daneben trotzdem noch international reisen zu dürfen und vorzutragen hier und da und Studien in der Klinik weiterzumachen. Der Spagat ist auch eine Bereicherung, definitiv.
Axel, warum hast du eigentlich die Derma gewählt? Du hast gerade eben gesagt, abwechslungsreich. Wir hören ja immer wieder, das ist so ein abwechslungsreiches Fach. Du bist ja in der Chirurgie erst gewesen und dann zur Derma gewechselt. Was war eigentlich deine Initialzündung dafür?
Ja, das kann ich ganz genau sagen, Thürer, weil es gab einen konkreten Grund. Ich habe damals so ein bisschen Leistungssport betrieben mit täglichem Training und ich wollte in der Uniklinik jobben. Im ersten vorklinischen Semester habe ich also rumgefragt, welche Jobs es gibt. Und das waren alles welche mit Schaukeldienst, also Frühschicht oder Spätschicht. Und ich habe gesagt, gibt es nicht irgendwo einen Dienst, wo ich um 15 Uhr oder sowas fertig bin? Und dann gab es den Job von 7 Uhr morgens bis 15.30 Uhr in der Hautklinik, sodass ich nachmittags zum Training konnte und habe dort angefangen. Und es hat mich von Anfang an geflasht. Die Haut, wie viele Diagnosen mit dem Auge gestellt werden können, muss ich ehrlich sagen, ich war total begeistert, ohne dass man Labor hat, irgendwelche weitergehende Diagnostik. Das Zweite, was mich geflasht hat, war die Mittagsvisite, Thürer, die du dich auch gut erinnerst. Ja. Schlag 13.00 Uhr, nicht 01, sondern 00, mussten wir alle dort sein, wurden ausgefragt von Professor Christophers und damit bin ich auch schon bei dem Namen, der mich auch geflasht hat. Professor Christophers als Mentor war schon wirklich etwas Besonderes. Ein großartiger Dermatologe, Wissenschaftler und auch Mensch. Ein sehr prägender Mensch. Und ich fand das damals einfach so großartig, dass für mich kein Zweifel dran bestand, in die Hautklinik zu gehen. Und ich habe die Chirurgie nur gemacht, weil Enno Christophers gesagt hat, Hauschild, lernen Sie mal was Richtiges, bevor Sie hier bei uns anfangen, zum Beispiel Messer und Gabel umgehen. Und dann habe ich ein Jahr Herz- und Gefäßchirurgie gemacht und bin dann zurückgegangen in die Hautklinik.
Ach, spannend, da bist du also über den Studentenjob schon ganz früh quasi an die Derma.
Ja, erstes vorklinisches Semester, ja.
Ja.
Und ich bin in jeder Mittagsvisite gewesen als Student. Ich habe gefragt, ob ich dort sein kann und ich habe dort relativ gute Ausbildung schon als Student gekriegt.
Ja, das ist, glaube ich, super entscheidend gewesen, weil sonst kommt ja die Dermatologie manchmal relativ spät im Studium erst und hat man schon andere Fächer kennengelernt und auch da formuliert. Und so natürlich einzusteigen und dann in dieser Kieler Runde, glaube ich, das war super. Das war wahrscheinlich für dich, wo du auch jemand bist, der der schnell denkt und schnell auch Sport macht schnell und auch schnell Erfolge sieht, ist natürlich auch ein super Fach, weil, wie du gesagt hast, man sieht viel, man sieht eben auch die Entwicklung und muss nicht erst darauf warten, dass einem das Labor das Ergebnis bringt oder so. Manchmal natürlich schon, aber.
Ich wollte immer was machen, wo man alt und jung sieht, Männer und Frauen sieht, kein einzelnes kleines Organ, und was bietet sich mehr an als das größte Organ des Menschen?
Ja, das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung.
Jetzt habt ihr beide schon zweimal jetzt, Axel, du und Thyra, du auch, das Thema Sport erwähnt. Axel, du hast ja gesagt, du hast was gesucht, wo du auch als Leistungssportler quasi mit reinpasst, sprich also deinen Sport wahrscheinlich nicht aufgeben musst. Und das hast du dir bewahrt bis heute, richtig?
Ja, na gut, also ich war natürlich damals schon ein bisschen aktiver. Ich war ein Mittelstreckenläufer, lief ganz gut und habe da auch ein paar Titel geholt und so. Und da war halt tägliches Training angesagt. Ja, wenn es auch mal 6-mal die Woche war, hat man halt einen Tag ausgesetzt. Das war normal im Leistungssport, haben alle anderen, die da in dem Feld aktiv waren, auch genauso gemacht. Und später habe ich halt immer die Assoziation zum Sport behalten und bin dann später, habe noch lange Jahre Tennis in Mannschaft gespielt und bin dann zum Rennradfahren gekommen. Und das hat mich auch total begeistert. Man hat keine Beschwerden im Bewegungsapparat, wenn man älter wird. Da tut nicht die Achillessehne weh, da tut kein Knie weh und sonst was. Die einzige Gefahr ist, dass man halt ab und an mal stürzen kann auf zwei dünnen Rädern. Aber von daher, glaube ich, bin im Sport immer aktiv und passiv treu geblieben, ja.
So, und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ja, was ich jetzt hier als das größte Understatement der Welt bezeichnen möchte, ist Folgendes. Axel, du radelst nicht nur so durch die Gegend und hast deinen Spaß daran. Du bist unter anderem Sieger in deiner Altersgruppe beim größten Radrennen der Welt geworden. Also, wenn das mal nicht nennenswert ist, was ist dieses größte Radrennen der Welt? Und welche Altersgruppe war das, in der du das gewonnen hast?
Ja, vielen Dank. Es gab damals auch mal einen Redakteur, der radsportaffin war, der die Geschichte aufgebracht hat, und dann war das im JTDG erschienen. Ja, das ist das Rennen in Kapstadt. Ich habe ein bisschen andere Sachen auch gewonnen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt nun das Highlight überhaupt war, aber es waren sehr viele Leute dort. Da sind immer so 36.000 Leute am Start. Das größte Radrennen in Kapstadt heißt Cape Argus Race, hieß das früher. Jetzt heißt das Cape Town Cycle Tour zum Kap der guten Hoffnung. Ist immer windig dort. Unvorhersehbare Windbedingungen und Wetterbedingungen. Und hat halt richtig Spaß gemacht. Ich bin 5-mal gefahren und habe da halt ganz gut abgeschnitten und hat mir richtig Spaß gemacht da, aber es gibt auch andere Sachen, die Spaß machen. Aber hype mich bitte nicht zu sehr, ja, also das war auch nicht menschenunmöglich. Ich trainiere halt auch hart dafür. Ich habe 10.000 Rennradkilometer im Jahr gemacht, ne? Und dann muss man auch sagen, muss auch irgendwas bei rauskommen, sonst lohnt sich das Ganze nicht.
Also, was, wenn du jetzt sagst, das war gar nicht so unbedingt das Highlight, was waren denn deine Highlights?
Naja, meine Leichtathletik war schon wirklich gut. Also den deutschen Meistertitel damals in der Staffel und so, das hat mir schon richtig Freude bereitet. Und dann hat man natürlich auch einen gewissen Kampfgeist, der sich vielleicht auch in Leistungsbereitschaft im Beruf überträgt und einen gewissen Ehrgeiz. Also wenn man dann sagt, man ist nicht ehrgeizig, dann stimmt das schlichtweg nicht. Und das ist halt so geblieben. Aber ich habe das in Hamburg, in Berlin und ein paar anderen Städten, Göttingen und so, habe ich die Rennen auch gewonnen und macht natürlich auch Spaß, dann auf dem Podium zu stehen und so, wenn man doch etwas Ehrgeiz hat, und den will ich ja nicht verhehlen. Ne?
Du hast ein gutes Stichwort gegeben, nämlich zwei verschiedene Welten miteinander verbinden, oder was passt von der einen Welt in die andere Welt. Das heißt, wir haben jetzt hier Sport, Wissenschaft und auch Patientenversorgung, zwei ganz, ganz verschiedene Welten. Wo ist da für dich eine Verbindung? Also was profitiert wovon?
Ach, ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe immer gerne auch Leute eingestellt und gecastet für Einstellungen in Klinik und auch Praxis, die eine sportliche Anamnese haben. Wenn du dort was gebracht hast, ist es recht unwahrscheinlich, dass du im Leben, sage ich mal, eine Pflaume bist, ja. Also das kann eigentlich nicht sein. Von daher sind das alles Leute, die leistungsbereit sind. Das ist nicht so schlecht insgesamt. Aber für die Menschlichkeit hat das überhaupt nichts zu sagen. Es gibt auch dort, genauso wie sonst, auch Leute, die extrem unangenehm sind und mit Patienten arbeiten, Empathie haben. Das hat mit dem Sport überhaupt nichts zu tun. Und das sind die Leute, die wirklich wichtig sind. Ja, letztendlich machen wir all das, auch Wissenschaft nur, um die Patientenversorgung voranzubringen. Mich hat nie interessiert, ob die T-Zelle links oder rechts rumdreht. Mich hat die Patientenversorgung interessiert. Deswegen war ich an klinisch relevanter Forschung interessiert, um das Patientenwohl zu verbessern. Und ich war von Anfang an wirklich wahnsinnig angetan von einem Kasus in den ersten Stunden in der Hautklinik, ein 5 mm dickes, aber ganz kleines Melanom. dick, maximale vertikale Tumordicke, Breslau 5 mm und es war nicht größer als 5 mm. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand an so einem kleinen Tumor, der Schmerz, versterben kann. Das war für mich etwas Unglaubliches. Es war vom ersten Moment an, dachte ich, das gibt's doch gar nicht, wie dieser Krebs metastasieren kann und wie kann das eigentlich angehen? Und da war ich irgendwie für die Dermato-Onkologie Feuer und Flamme.
Der Start also für eine weitere Leidenschaft, die dritte hier im Bunde jetzt, nämlich das Melanom.
Ja, Hautkrebs im Allgemeinen, Christine, weil später kamen natürlich auch echte Highlights dazu. Thyra hat erwähnt, dass ich operativer Oberarzt wurde dann 1995. Und ich muss ehrlich sagen, dass beim Operieren kamen einem ja so die Gedanken, wie geht's weiter? Und man hat viel Elend gesehen auf der OP-Station. Damals wurden ja auch unsere metastasierten Patienten betreut. Und ich fand das faszinierend, dass man sein Leben verlieren kann an einem so kleinen Tumor. Und ich habe immer gedacht, du musst irgendetwas machen, was Bedeutung hat. Und Hautkrebstherapie hat wirklich eine große Bedeutung, obwohl es damals so aussah, als wenn der Tumor untherapierbar ist.
Ja, du hast es gerade angesprochen, auch diese Innovation der letzten 20 Jahre ja im Grunde, die auch in anderen Bereichen der Dermatologie ja stattgefunden haben und auch weiter stattfinden. Das hast du damals, würde ich mal sagen, gehofft, ne? Dass es irgendwie was geben muss, dass man gedacht hat, es muss doch was geben, es kann doch nicht sein, es hat ja lange Jahre wirklich nichts Dolles gegeben in der Therapie. Hast du das Gefühl, konnte man das absehen oder hast du das abgesehen, dass das mal irgendwann solche Fahrt aufnimmt, wie es jetzt tut?
Also ich habe nie in die Kristallkugel geguckt, aber ich habe gar nichts abgesehen, Thyra. Ich habe gedacht, das bleibt so. Wir haben 2010 die erste positive Studie beim Melanom gesehen. Alle anderen seit 1989, seit ich Studien betreut habe, waren negativ. Das ist eine solche frustrierende Zeit gewesen. Und auf einmal sah es so aus, als wenn jede Studie positiv ist und jede wieder neue Überlebensbenefits bringt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe null vorhergesehen und ich war überrascht von dieser Revolution der Therapie beim Melanom und jetzt auch beim Non-Melanoma Skin Cancer, also Plattenepithelkarzinom, Merkel-Zell-Karzinom, Basal-Zell-Karzinom, das ist schon wirklich doll.
Jetzt haben wir ja dein Background mit Sport, Wissenschaft und so weiter so ein bisschen offengelegt. Ich würde das gern noch vervollständigen. Dafür haben wir in unserem Podcast ein ganz besonderes Tool, nämlich wir nennen das den Wordrap. Das geht folgendermaßen. Ich hau dir jetzt einfach mal gleich ganz schnell ein paar Fragen um die Ohren und du hast die Gelegenheit, mit genau einem Wort zu antworten. Also alles kurz und knapp, bitte. Es geht los. Rennrad oder Mountainbike oder Gravel?
Alles drei ist gut. Rennrad wäre meine Nummer eins, gefolgt von Gravel und dann kommt Mountainbike.
Tour de France oder Paris-Roubaix?
Tour de France.
Bauchgefühl oder Evidenz?
Evidenz.
Urlaub, Berge oder Meer?
Das liebe ich wirklich beides.
Essen.
Berge im Winter, im Sommer das Meer.
Essen, Currywurst, Pommes oder Lachs, Kaviar und Austern?
das ist jetzt echt schwierig. Currywurst, Pommes.
Hund oder Katze?
Oh, wir haben einen wunderbaren Hund, Luna, einen Golden Retriever.
Kiel oder Flensburg?
Oh, ich bin in Flensburg geworden, das hast du gewusst, Christine. Ne? Eindeutig Kiel und auch im Handball, falls du das anspielen wolltest, ja. THW, okay, mein Verein.
Damit sind jetzt auch die letzten Geheimnisse von Axel Hauschild offengelegt und wir können uns noch mal ein bisschen tiefer in die sonstigen Leidenschaften stürzen. Thyra, du wolltest eigentlich bei der Innovationskraft weitermachen, ne?
Ja, ist eins der zahlreichen spannenden Themen. Nee, Axel hat es schon gesagt, es war tatsächlich irgendwie lange nicht abzusehen und hat dann solche Fahrt aufgenommen. Und trotzdem muss ich sagen, auch die Jahre davor gab es ja immer Studienergebnisse. Und du hast so vorhin gesagt, wenn man es irgendwie sportlich anpackt, du hast es irgendwie immer geschafft, auch in Vorträgen, finde ich, um dich doch nochmal zu loben, Axel. Und das machst du auch heute noch, diese zum Teil ja echt drögen Zahlen, aber immer mit so einer Begeisterung und Faszination vorzustellen, dass man das nachvollziehen konnte, was eben solche, ja, Studienauswertung, wie gesagt, die auf den ersten Blick ja manchmal nicht so ganz sexy aussehen, muss man sagen, diese vielen Zahlen. Aber das hast du geschafft, finde ich, auch immer mit einer sportlichen Art vorzutragen und spannend zu machen. Und das, finde ich, ist, glaube ich, da hast du viele begeistert auch für dieses Thema. Das ist ja auch nicht so einfach, sich mit über lange Zeit auch mit schlechten Zahlen oder nicht so tollen Zahlen zu beschäftigen und trotzdem da eine Faszination zu bekommen.
Das stimmt. Da muss man dazu sagen, dass wir natürlich in der Klinik mit, ich erwähne ihn nochmals, Professor Christoffers, unserem ehemaligen Klinikdirektor, einen hervorragenden Vortragenden hatten. Der hat einem Vortragsdidaktik wirklich beigebracht und vorgelebt. Das bewundere ich bis heute an ihm, wie er reden kann, es auf den Punkt bringen kann. Er hat immer gesagt, stell dir vor, da sitzen 1000 Leute und die sind alle gelangweilt von einem Vortrag, der 30 Minuten dauert. Ja, das ist verlorene Zeit, mal 1000 Grenzen sind 500 Stunden sind weg. Also muss man es so auf den Punkt bringen, dass jeder es versteht. Und was ich als zweites erwähnen möchte, ist unsere Kollegin aus der Hautklinik Regina Fölster-Holz, die ja zur Pädiatrie auch sehr schöne Vorträge gehalten hat, zur Neurodermitis, Atopie im Allgemeinen. Und sie hat das beim Landfrauenverein gemacht und hat mir erzählt, begeistert, dass sie den gleichen Vortrag halten kann vor Wissenschaftlern und beim Landfrauenverein. Und ich bin auch bestimmt 10, 15 Mal beim Landfrauenverein aufgetreten und ich war mir nie zu schade dafür, weil es mir Spaß gemacht hat, Wissen anderer heranzubringen, für etwas zu begeistern. Und das ist, glaube ich, recht gut gelungen. Und da sieht man dann, wer wirklich vortragen kann, wenn man auch einfachen Menschen, die mit der Materie nichts zu tun haben, es erklären kann.
Ja, das ist toll. Von Regina Fölster-Holz profitieren wir ja auch noch in unseren Juderm-Kursen. Und das, genau, das hat mich, muss ich sagen, als Studentin auch beschäftigt oder auch für die Dermatologie eingenommen, die tollen Vorlesungen. Also einmal hast du vorhin schon erwähnt, das visuelle Fach, dass man natürlich auch als junger angehender Mediziner da was Gutes erkennen kann, aber auch mit Begeisterung das zu transportieren und dann eben auch verständlich zu transportieren und auch Lust zu haben, im Team zu arbeiten und die jungen Kollegen mitnehmen. Und das, finde ich, hast du auch immer gemacht. Du hast vorhin schon die Teamarbeit erwähnt. Ich erinnere mich auch an sehr viele nette Ausflüge sozusagen zu Studientreffen oder ich bin mit einer Kollegin zusammen, durfte ich mit dir zusammen mal nach Chicago reisen, zum großen amerikanischen ASCO, Team, yes. Zum ASCO, genau. Das war ein tolles Erlebnis, also mit allem drumherum, mit den spannenden Vorträgen, mit dieser Kongresswelt dort und natürlich auch das Beiprogramm und wer viel arbeitet, der kann auch ein bisschen feiern und das haben wir auch immer zusammen gut.
Ja, das ist wunderbar, dass du das erwähnst, dass du so lebhafte Erinnerungen hast, die ich auch habe. Ich muss natürlich schon sagen, dass sich die Zeiten heute geändert haben. Ja, also in der Klinik ist es dann so wenig Reisefreiheit, enge Personaldecke. Ja, und auch die sich da sehr viel einsetzen dürfen, teilweise dann nicht mehr an diesen großen Veranstaltungen teilnehmen, was sehr schade ist. Und es sind nicht mehr ganz die Zeiten, wie zu dem Zeitpunkt, als du die Klinik verlassen hast, Führer, muss ich einfach mal sagen, weil ich jetzt ja beides sehe. Schon heute sehr viel kondensierter alles und viel mehr Dokumentationsarbeit auch durch die Assistenzärztinnen und Ärzte zu verrichten, als wir es machen mussten. Da wurde bei der Visite noch mitgeschrieben durch die Schwester. Wir mussten nichts mehr eintragen, wir mussten nur noch abzeichnen. Also das ist schon anders geworden, die Arbeitswelt in der Klinik, als es damals war. Aber so ist es nun mal. Die Arbeitswelt ändert sich ja auch in der Praxis und letztendlich geht es um Zufriedenheit im Beruf.
Ja, aber wo du jetzt gerade sagst, mehr Dokumentation, da würde man ja hoffen, dass das jetzt wieder durch KI ein bisschen den herangehenden Kollegen abgenommen wird, dass dann wieder mehr Zeit ist für dieses zwischenmenschliche Gespräch unter Kollegen und mit den Patienten.
Ja, ich hab übrigens alle eure Podcasts gehört, nicht nur als Vorbereitung, sondern vorher schon gehört und fand das immer toll, so unterschiedliche Persönlichkeiten zu hören, so unterschiedliche Themen. Und da war ja auch das Thema KI dann auch schon mit drin. Und jetzt, was natürlich wirklich aufkommt, was ChatGPT ist ja nicht nur beim Schreiben unglaublich, sondern im Prinzip auch beim Simulieren von Stimmen, wo wir drauf springen können, war ja einer der letzten Podcasts auch gewesen von euch. Und ich glaube, mittelfristig gesehen, wird uns das auch richtig Arbeit abnehmen und viel Mühe zur Arbeit auch abnehmen und viele Broschüren abnehmen, wo Leute sich eher reintanken in etwas, was man hören kann, was man sehen kann, begleiten kann, Stichwort YouTube etc., durch ein Video angeleitet werden und viel Arbeit kann uns abgenommen werden, die wir vielleicht nicht brauchen. Wir bringen es nur noch auf den Punkt im persönlichen Gespräch. Die Sprache der Ärztin und des Arztes wird definitiv nie ganz ersetzt werden. Und das ist ja auch gut so, sonst würden wir uns vielleicht selbst entbehrlich machen.
In dem Zusammenhang, welche der ganz modernen Technologien, KI und so weiter, hast du bereits jetzt schon im Praxisalltag im Einsatz?
Ja, ich wollte noch ein Wort noch ganz kurz sagen zu den Innovationen. Es ist ja nicht nur die Dermato-Onkologie. Als ich den ersten Patienten mit Dupilumab behandelt habe, mit der Neurodermitis, habe ich gedacht, ihr werdet wahnsinnig. Ja, das war eine junge Frau, die ich seit ihrer Jugend kenne, weil ihr Vater bei uns im Tennisclub war, die eigentlich als hoffnungslos galt, die sich nur gejuckt hat ihr ganzes Leben lang und die war mehr oder weniger innerhalb von 8 Wochen erscheinungsfrei. Es war unglaublich, wie viele Fälle man gesehen hat, wo die Rhinitis weggeht etc. Das gleiche bei der Psoriasis. Die Biologika bei den entzündlichen Dermatosen waren ja auch so ein Aufschlag gewesen, muss man einfach mal sagen. Ja. Also es war schon eine unglaubliche Entwicklung. So, wo sehe ich die KI? Und da bin ich jetzt wieder wirklich begeistert, weil ich neue Geräte gesehen habe, vor allem für die Ganzkörperfotografie im Rahmen von Screenings. Ich will jetzt keine Firmennamen nennen, aber es gibt ja mittlerweile nicht nur zwei, sondern drei große Anbieter von Maschinen, die quasi automatisierte Ganzkörperfotos erheben und dann auch noch auswerten. Und das ist unglaublich, was die Technologie dort bringt. Es ist nur die Frage, wie wir es geschickt in den Alltag einbauen, letztendlich auch im niedergelassenen Bereich, wie es denn kompensiert wird, auch für den hohen Einsatz, für die Gerätekosten. Und wer das am Ende des Tages bedient, ob wir als Ärztinnen und Ärzte nur noch nacharbeiten und die Maschine macht das und wir glauben der Maschine und die Maschine sagt, ich habe 5 auffällige Nevi oder Pigmentläsionen, nennen wir sie mal. Und am Ende des Tages gucke ich nur noch die 5 an und sage, in Ordnung, oder die kommt raus und die anderen 4 bleiben. Das ist ein ganz heißes Thema momentan, aber ich sehe eine unglaubliche Entwicklung. Ich bin so dankbar, noch dabei zu sein, diese Entwicklung so zu sehen, weil da tun sich Quantensprünge auf.
Und neben der reinen Diagnostik, welche Digitalisierungen nutzt du noch für dich, um dir den Praxisalltag zu erleichtern?
Ja, der ganze Praxisalltag ist digitalisiert jetzt, nicht? Also wenn wir an die elektronische Patientenakte etc. denken. Aber bei uns ist es so, dass wir es nicht so viel nutzen würden, wahrscheinlich wie andere. Wir sind eine konservative Praxis bei Medermis Kiel, wo wir letztendlich mit Kollegen Lieschner und mir, 2 Ältere, dort als Geschäftsführer sind. Und wahrscheinlich wird das, wenn wir mal abtreten, dann viel mehr noch durchdigitalisiert als vorher. Aber in der Diagnostik, denke ich, hat es seine großen Vorteile, im Praxisablauf auch. Und ich glaube auch, ChatGPT wird eine Rolle spielen. Man denke an die Telefonie, an das System für Patientenbuchungen, Dr. Lieb und ähnliches. Das ist natürlich unglaublich mit den ganzen Erinnerungsfunktionen. Da haben sich unsere Helferinnen früher die Finger wund telefoniert. Und das ist natürlich eine unglaubliche Erleichterung. Auch letztendlich Maschinerie, womit den Patienten direkt gesprochen werden kann. Ich persönlich mag das nicht, wenn ich irgendwo anrufe und ich spreche mit einem Computer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also umbuchen bei der Lufthansa und ich spreche nur mit dem Computer, würde mich wahnsinnig machen die ganze Zeit. Da möchte ich eine Stimme dahinter haben, mein Anliegen preisgeben. Aber ich bin nicht die Generation, um die es jetzt geht. Ich bin die Generation, die bald aus dem Berufsleben ausscheiden wird. Und dann kommen andere nach, die wahrscheinlich das Ganze gar nicht anders mehr kennen.
Ja, und die Frage bleibt ja auch, wie viel Komfort und Bauchgefühl können wir uns leisten im Angesicht von Personalknappheit, von Versorgungsengpässen, von Zeitknappheit. Und wenn wir dann solche Erleichterungen haben, dann muss man die ein oder andere Kröte eben schlucken, solange es nur eine künstliche Stimme ist und sonst nichts Schlimmes.
Ja, was Personalknappheit angeht, haben wir das alle durchlebt. Thürer wird ein Lied davon singen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ein Top-Team und wir haben immer mal Wechsel drin gehabt, vor allem beim nichtärztlichen Personal. Aber das Team, was da ist, performt super und wir haben ein sehr nettes Verhältnis miteinander. Und ich bewundere die jungen Kolleginnen und Kollegen, die zu uns gekommen sind, weil die sind erstens gut ausgebildet in den Kliniken. Man kann ja auch die Ausbildung komplett in der Praxis machen heutzutage. Ist dann nochmal eine andere Geschichte wieder. Ob jemand von Anfang an da ist, das hatten wir nicht. Wir haben alles Kolleginnen und Kollegen gehabt, die halt in der Klinik schon ausgebildet waren. Und eine wunderbare Empathie für den Patienten bringen. Das größte Lob ist für mich, wenn ich ein Lob kriege über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das finde ich persönlich.
Und wie oft kommt das?
Das kommt oft. Ja, also ich weiß nicht, ob das eine Auslese ist. Ich sehe ja, neulich war ich in einem Seminar in Neumünster und da waren knapp 200 Leute. Und dann ging ein Vortrag über Scabies von einem niedergelassenen, verdienten Kollegen. Und da sagte ich, sie ja jeden Tag so und so wie Scabies. Ich habe gesagt, die letzte Scabies habe ich vor 2 Jahren gesehen. Haben die alle gesagt, Axel, du lebst in einem Dreamland. Ja, du siehst selektierte Patienten. Das wurde mir dann auch bewusst. Ich habe gedacht, die Scabies gibt es nicht mehr so häufig. Und andere haben gesagt, da stehen die Schlange bei uns. Also insofern rede ich vielleicht nicht über die Realität. Ich sehe relativ viele privatversicherte Patienten und andere Kassenpatienten mit ausgewählten Erkrankungen. Und dann, weil ich ja nur 2 Tage in der Woche in der Praxis arbeite, dann glaubt man, man kennt die ganze Dermatologie und weiß, wie es woanders läuft. Das ist Selektionsbias, würde man heute sagen dazu.
Stimmt tatsächlich. Ich habe vorhin mal einfach aus Interesse versucht, einen Termin bei dir zu buchen. Ist nicht möglich. Wahrscheinlich auf 6-7 Monate ausgebucht oder gar nicht freigeschaltet.
Ja, nee, das ist nicht der Grund dafür. Es ist ganz einfach. Ja, ich habe mir einen Patienten, ich bin nur 2 Tage da, so. Und diese 2 Tage, Dienstags und Donnerstags, also heute, die 2 Tage sind wirklich komplett ausgebucht. Der nächste reguläre Termin ist, glaube ich, wirklich im Januar, so, also ein halbes Jahr. Aber auch im Januar gibt es keinen Termin, weil wenn jetzt alle auf Januar buchen würden, dann wäre der Januar wieder weg, dann kann ich denjenigen, die bei mir jetzt auflaufen, keinen neuen Termin geben. Das heißt, ich halte den Patientenstamm und nehme die dran, die mich unbedingt sehen müssen. Und das sind Patienten mit metastasierenden Tumorerkrankungen. Sehen müssen heißt, die gerne zu mir wollen wegen einer ernsthaften Erkrankung. Und da spielt es keine Rolle, ob die aus Schleswig-Holstein, aus Deutschland oder aus dem Ausland kommen. Die haben Präferenz und andere mit komplexen Erkrankungen, wo meine Fachexpertise gefragt ist. Und um die für die noch Slots frei zu haben, muss ich mich rar machen, sonst ist alles ausgebucht für ein reguläres Hautkrebs-Screening, das jeder bei uns machen kann. Ich bin ja kein Hexer, das kann jeder bei uns gleich gut machen. Und deswegen glaube ich, dass das so ein bisschen was, eine Besonderheit, eine Praxisbesonderheit, würde man es heute nennen. Ist nicht Thürer? Praxisbesonderheit ist das richtige.
Ja, kann man sagen. Das ist jetzt keine, die die KV interessiert, die Praxisbesonderheit wäre in der Prüfung der Verordnung und so weiter. Aber Axel, hast du recht. Ich wollte vorhin schon aus Spaß sagen, wann kriegt die Patienten, die man verdient? Also du hast anscheinend keines Gabies verdient, darum kriegst du sie auch nicht zu sehen. Aber das wollte ich eigentlich damit gar nicht ausdrücken, sondern das ist ja auch irgendwie das Schöne, was du eigentlich erwähnt hast gerade eben, wie man sich das gestalten kann, ne? Sein Leben, also in der Medizin, in der Dermatologie. Du hast natürlich einen besonderen Weg jetzt auch mit der Wissenschaft und den Erfolgen bist du eingegangen, aber eben auch in der Praxis, dass man guckt, wie hätte ich es gerne, welche Schwerpunkte möchte ich setzen, wie organisiere ich meine Praxis, voll digitalisiert oder überlasse ich noch was den nachfolgenden Generationen, wie die es machen möchten oder wo komme ich her, was habe ich gelernt. Also das finde ich, war eigentlich nochmal ein ganz schönes Statement von dir, auch so für das Leben in der Dermatologie und in der Praxis. Und das habe ich eigentlich auch immer sehr zu schätzen gewusst und weiß es auch noch zu schätzen, die Möglichkeit, vieles selbst zu gestalten. Und wenn ich jetzt nochmal an BVDD denke, das ist gar nicht eigentlich das Thema heute hier unbedingt, aber du hast ganz viele Sachen auch angesprochen, die uns natürlich im BVDD beschäftigen. Also die moderne Medizin, die KI, wie kriegen wir das in die Praxen implementiert? Das heißt also auch in die Vergütung, in die Abrechnung und so weiter der Praxen, dass das auch für eine breite Menge an Patienten zugänglich ist. Was ich auch ganz spannend finde, ist die jungen Kollegen, die nachrücken. Wir beide haben noch, wie du gesagt hast, Enno Christophers gehabt als Lehrherrin sozusagen und sind dann so nach und nach in diese innovativen Möglichkeiten der Dermatologie eingestiegen. Wie ist das eigentlich für die, die jetzt starten? Also die, wie die jetzt schon mit KI ausgebildet werden, die jungen Kollegen, finde ich auch ganz spannend. Denken die noch genauso in solchen Schemata, wie wir das tun? Die haben ja anders gelernt. Also wofür das alles hin? Also ein super, super spannender Bereich. Und ich kann sogar sagen, ich bin total dankbar, das alles jetzt gerade mitzubekommen.
Also naja, du warst ja auch so, du hast Lehrbücher aufgeschlagen, hast im Zimmer stehen gehabt, hast was nachgeschlagen. Das ist natürlich jetzt super schnell und mit all den Algorithmen, die wir haben, Leitlinien kannst du ja abspeichern etc., hast du alle sofortigen Zugriff drauf, ist natürlich fantastisch. Ja. Und wenn ich alleine sehe, die ganzen Praxisdokumentationssysteme und Softwaresysteme sind so smart vom Umgang her, dass selbst einer, der so langsam wie ich schreibt, mit einem Finger Suchsystem, aber mir hat mal neulich ein Patient gesagt, ich hätte den schnellsten einen Finger, den er je gesehen hat, als großes Lob empfunden. Habe ich auch daraus gleich weitergegeben, ja. Da muss man ehrlich sagen, das ist natürlich ein Riesenvorteil, wo wir Textblöcke und all diese ganzen Geschichten haben. Im Übrigen möchte ich nochmal wirklich eins sagen. Als ich meinen Vertrag unterschrieben, meinen Facharztvertrag, hat der damalige Chef zu mir gesagt, Hauschild, jetzt können Sie sich Ihren Mercedes bestellen. Erstens wollte ich nie Mercedes fahren, zweitens habe ich nicht vorgehabt, in die Niederlassung zu gehen. Er war nämlich der Meinung, ich würde dann mit Facharzt gleich in der Niederlassung verschwinden. Für ihn war das so, da wird Geld verdient, das macht aber keinen Spaß und das ist ein Abstieg. Ja, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, für all die, die jung dabei sind, in der Klinik sind, überlegen sich mal niederzulassen, das ist definitiv nicht der Fall. Beides hat seine Berechtigung, beides kann unheimlich viel Spaß machen, ist auch schön, wenn man beides erlebt hat, aber die Niederlassung ist definitiv in der Hierarchie nicht unterhalb der Klinik anzusiedeln. Im Gegenteil, es kann eine sehr befriedigende Zeit sein, in einem engen Raum mit guten Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Das Modell geht da doch immer mehr hin, dass mehrere doch involviert sind und nicht nur eine Ärztin oder ein Arzt. Es macht halt auch Spaß, im Kollektiv zu arbeiten.
Das Snippet, das nehme ich extra raus und poste es ab sofort alle 2 Wochen auf LinkedIn. Thürer, oder?
War ernst gemacht.
Das Plädoyer für die Niederlassung. Yay, vielen Dank dafür.
Auch für die Klinik.
Für beides. Absolut, das glaube ich auch. Man muss beides gesehen haben, damit man auch alle auch verschiedene Krankheitsbilder gesehen hat und auch Verständnis füreinander hatten. Das habe ich früher immer so, als ich in der Klinik war, hatte
ich noch nicht viel Verständnis für die niedergelassenen Kollegen. Und ich hatte manchmal das Gefühl, wenn wir uns dann einmal im Jahr beim Dermatologen Nachmittag gesehen haben, hatten dann ältere Niedergelassenen auch gar nicht mehr so richtig das Verständnis für uns Kollegen in der Klinik, was unser Schmerz war. Und das finde ich, das macht mir ja auch Spaß, das zusammenzukriegen. Und darum freue ich mich ja auch, dass wir heute sprechen. Und du erinnerst dich bestimmt noch an die eine oder andere Begegnung.
Aber Thyra, das ist sehr viel smarter geworden, seit du in Schleswig-Holstein die BVDD-Vorsitzende geworden bist, weil du einfach auch charmant etwas vermitteln kannst. Da werden keine Fronten aufgebaut, sondern vermittelt, ja. Und man will miteinander zusammenarbeiten und nicht hier, wir Niedergelassenen fordern dies und das und wir Kliniker erwarten das und das, ne? Sondern es geht ja miteinander und die Verbundmodelle, die jetzt existieren, die werden ja weitergehen. Also die Klinik wird ohne die Niederlassung nicht klarkommen, umgekehrt werden wir auch in der Niederlassung ohne die Klinik nicht klarkommen. Wenn wir bedenken, dass die Alterspyramide sich nach oben schiebt, werden so viele stationäre Einweisungen kommen können von multimorbiden alten Patienten. Ich mache mir da keine Sorgen um beide Gruppen von Hautärzten, nämlich in der Niederlassung und in der Klinik.
Ja, guck mal, das sagt einer, der in beiden Welten lebt.
Ja, das meine ich damit aber auch. Macht auch Spaß.
Was mir gerade noch einfällt, unser Podcast, der heißt ja, wo ich schon mal da bin. Das ist so eine Frage, die kennt ihr alle aus dem Praxisalltag, wenn eigentlich entweder gar nicht die richtige Zeit dafür ist oder wenn eigentlich schon alles erledigt war, dann wird sowas nochmal gefragt. Was mich bei dir interessieren würde, du bist unter Radfahrern unterwegs. Das ist eine Truppe von Menschen, die extrem unter gleißender Sonne wahnsinnig viel Zeit dünn bekleidet verbringen. Wie oft wurde dir in deiner Radfahrerkarriere bei Wettkämpfen, Trainingsgruppen und sonstigem diese Frage gestellt? Wo ich schon mal da bin, kannst du mal gucken.
Ach, ich bin jetzt so froh, dass du mich nicht gefragt hast, wie ich das selbst handhabe, weil Thyra hat mich in Erinnerung als dunkelbraun gebrannt in meiner früheren
Zeit. Doch, das frage ich gleich auch noch.
Dunkelbraun, aber besser geschützt. Aber nein, also als jeder, der im hautärztlichen Bereich tätig ist, kriegt dauernd im Freundes- und Bekanntenkreis diese Fragen. Und das kann ich wirklich bestätigen. Ich war gestern bei der Verabschiedung unseres THW Kiel nach Saisonende und wenn immer man die Jungs sieht, die wir mannschaftlich betreuen, ja, dann sagt einer, oh, wo ich dich gerade sehe, ich muss zum Hautgips gehen, ich muss hier noch den Fleck zeigen oder dies oder ich habe Sonnenbrand gehabt. Also das ist unser Berufsleben. Damit müssen wir leben und ich mache das auch gerne. Außerdem ist das natürlich auch so, wenn man in der Praxis arbeitet, auch ganz nett. Man baut sich ja auch einen netten Kreis auch von Leuten, die man gerne auch in der Praxis wieder sieht. Und wenn man dort einen guten Job macht, kommen die auch gerne wieder. Also das gehört für mich einfach dazu. Und ich habe auch immer gesagt, ich bin nicht das allerleuchtendste Vorbild, habe aber einen dunklen Typ. Wir sehen ja jetzt hier im Video mal meinen Hauttyp, der dunkel ist. Und ich verbrenne halt nicht so einfach, aber ich benutze Faktor 50 einfach, um der Hautalterung etwas entgegenzuhalten.
Und nochmal zurück zu den Radsportlern. Bist du dann jemand, der immer die 50er-Flasche aus der Hosentasche zieht und gleich noch alle drumherum mitversorgt?
Nein, weil die zu schwer ist. Ich trage vorher was, dann nehme ich gar nichts mit. Beim Radfahren, liebe Christine, beim Rennradfahren geht es darum, möglichst wenig bei sich zu tragen. Deswegen habe ich keine große Sonnenmilchflasche dabei.
Oh, ich kenne noch Sportkollegen, die haben ohne Witz den Rahmen so, also der Lack musste runter und dann wurden noch so ein paar Sachen angefeilt.
Ja, das ist so.
Jedes Gramm kam weg. Machst du auch so, ja?
Und das ist sehr teuer, wenn man da jedes Gramm weniger kostet, viel Geld.
Umgekehrt. Ganz kurz noch, wir haben es ja vorhin mal kurz angesprochen, Mountainbike und Rennrad kennt jeder, Gravelbike. Der geneigte Berliner würde jetzt fragen, wat'n ditte?
Ja, Gravelbike ist auch was Tolles. Also das ist ja im Prinzip ein Hybrid zwischen Mountainbike und dem Straßenrennrad, wenn man so will. Und ist momentan das die faszinierendste Geschichte überhaupt, weil ganz viele Leute, die sich auf der Straße nicht so wohl gefühlt haben und vielleicht auch beim Mountainbiken nicht entdecken, das Graveln. Man kann damit mit dem Gravelbike auch schön zur Arbeit fahren, wenn man lustig ist. Muss man wirklich nur aufpassen, dass das Ding nicht geklaut wird dann, ja, weil die sind begehrt. Ja, und bei uns an der Hautklinik hängt gerade ein Schild an der Kinderklinik dran unten. Das Gravelbike ist geklaut, ich werde das gerne wieder mit Foto und so. Deswegen komme ich gerade drauf. Also es macht richtig, richtig Spaß. Man kann Gelände und auch Straße fahren. Ich bin momentan so ein bisschen eingenordet, weil ich habe mich beim Graveln auf die Nase gelegt. Über ehrgeizig, Testosteron durchgedreht, ja, Adrenalin hinter zwei E-Mountainbike-Fahrer hinterher mit meinem Bike, ja. Hab mir gedacht, dann zeige ich es mal und dann bin ich in zwei Schlaglöcher rein, wo die mit dem E-Mountainbike rübergehüpft sind und ich bin voll rein, habe mich überschlagen und dann habe ich mir den Daumen gebrochen, operiert worden. Habe mir die Rippe gebrochen und noch ein paar Rückenschmerzen. Aber jetzt geht's wieder alles gut. Aber das war um den Jahreswechsel rum und da habe ich erstmal gedacht, jetzt musst du vorsichtiger fahren und ruhiger werden. Ist auch so.
Ja, würde ich also vielleicht doch nochmal auf der Paris-Roubaix erleben?
Ja, das ist auch eine schöne Strecke. Gibt's ein Jedermann-Rennen, wo man fahren kann, die gleiche Strecke am Tag vorher. Das wird mich schon reizen. Aber 58 Kilometer Kopfsteinpflaster, da muss man wirklich ein Gravelbike haben und dann geht das. Aber sonst ist das eine harte Tour und das Wetter ist immer schlecht dort. Man kann die Uhr nachstellen. Regen, Wind und gruseliges Kopfsteinpflaster.
Ja, das ist der Knick an dieser Strecke.
Eine Anekdote muss ich erzählen, die muss ich damit loswerden. Wir haben vorhin über den Deutschen Krebspreis gesprochen, dann gab es die Ehrung von der Deutschen Krebsgesellschaft, die waren da alle im Anzug und Krawatte und die ganzen Professoren aus den verschiedenen Fachrichtungen. Und die Laudatio hat Professor Dirk Schadendorf aus Essen gehalten. Mhm. Hat da ein bisschen was über das Lebenswerk erzählt und er hat am Ende erwähnt, dass ich die Cyclassics in Hamburg gewonnen habe, das größte deutsche Radrennen. Und einen Schnitt von 44,6 Kilometer pro Stunde gefahren bin. Okay, die Ehrung war zu Ende, ich krieg da Urkunde und den Scheck und so weiter und dann ging es in die Schnittchen hinein und ich hatte keine einzige Frage gekriegt zu meiner Wissenschaft, zur Klinik, die haben mich alle nur auf das Rad da musste ich auch so lachen, genau so jetzt.
That's the way it goes.
Es ist einfach faszinierend, Axel, dass du da in diesem Bereich eben auch noch erfolgreich bist. Aber du hast es vorhin auch gesagt. Ich finde, das ist klasse, dieser sportliche Ehrgeiz und dieser Ehrgeiz eben oder dieser Ansporn, was zu tun. Und auch Radfahrer fahren ja durchaus ab und zu mal im Team und für die Arbeiten im Team.
Ja.
Das ist schön, dass du das auch so positiv siehst. Erwähnt, das kann ich, wie gesagt, nur bestätigen. Wir hatten auch ein tolles Team zu der Zeit mit wirklich netten Zusammenkünften auch, wie du gesagt hast, was damals noch möglich war. Ich habe aber, weil du gesagt hast, du bist nicht gefragt worden zu deinen wissenschaftlichen Errungenschaften. Mich fasziniert schon auch an der ganzen Melanomentwicklung und an der Wissenschaft da, oder finde ich faszinierend, dass wir jetzt also auch im Grunde als Dermatologen Vorreiter sind für andere Krebserkrankungen. Und das finde ich an der Dermatologie so spannend. Ich meine, das liegt ja einmal so in dem Fach, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Persönlichkeiten, die dahinter stecken, irgendwie das schaffen, sich dafür so zu oder auch so um die Ecke zu denken, auch jetzt die Immuntherapien und so weiter, das sind doch alles Dinge, die Grundlagenforschung und so weiter, was sich da so weiterentwickelt hat, die personalisierte Medizin, das sind ja auch alles Dinge, finde ich, auf die man erst kommt, wenn man so ein bisschen um die Ecke guckt oder einmal über den Tellerrand hinaus. Und ich glaube, das hat die Dermatologen wahrscheinlich auch schon immer ein bisschen ausgezeichnet, oder?
Ja. Also das ist wirklich so. Ich habe kommende Woche Donnerstag in Rom einen Vortrag, eine Keynote-Lecture gekriegt. Da sind wirklich viele, 3000 Dermatologen bei der International Dermatology Society. Und der Vortrag heißt das Melanom oder der Hautkrebs als Türöffner für den Nobelpreis. Und das war so, dass 2018 der Nobelpreis für die Immuncheckpoint-Blockade vergeben wurde, die ausschließlich beim Melanom am Anfang erforscht worden ist. Die neuen Medikamente, damals CTLA-4 und PD-1-Antikörper, für die James Allison und Tatsuko Honyo aus Japan bzw. USA den Nobelpreis erhalten haben, das waren Melanomforscher. Und das ist wirklich so, dass du recht hast, dass das Melanom der Türöffner war. Und wenn man heute spricht von Mutationen, BRAF und alles, derjenige, der das publiziert hat als allererster, ist ein deutscher Dermatologe aus Würzburg, Boris Bastian, der ausgewandert ist nach San Francisco, USA und mit seiner Arbeitsgruppe diese Mutation beschrieben hat. Und dann habe ich ein Bild von ihm gekriegt, ein damals noch Dia, wo drauf stand Überschrift The Melanomas statt The Melanom. Wir haben immer von dem Melanom gesprochen. Er hat gesagt, es sind die Melanome, weil jedes ist genetisch unterschiedlich. Und darauf aufgebaut haben sich dann die zielgerichteten Therapien, die mutationsbasiert sind, das ist das, was du eben personalisierte Medizin nanntest. Und was Ähnliches passiert momentan mit den entzündlichen Dermatosen. Im vorletzten Deutschen Ärzteblatt war ein fantastischer Bericht, unter anderem aus Freiburg, wie anhand von Gensignaturen quasi die richtige Therapie ausgewählt werden kann. Das ist der Weg, den die Zukunft gehen wird. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir viel selektierter erarbeiten können und vorher schon sagen können, das Medikament wird dort wirken und da wird es nicht wirken.
Ja, Wahnsinn, ne?
Molekulare Medizin.
Mhm.
Standard. Standard. Bei uns eigentlich Standard. Bei den metastasierten Tumorerkrankungen.
Ihr seid so ein bisschen wie meine Webinarreferenten, die andauernd überziehen. Und ich bin immer diejenige, die rotiert.
Wie sie das auch an den Spieler gefragt hat. Aber ich wollte nicht reingrätschen, unangenehm.
Nein, ist überhaupt nicht schlimm. Ich hab ja rechtzeitig angekündigt. Und deswegen versuche ich es jetzt ein zweites Mal, unsere selbstgemachte Zeitvorgabe ein kleines bisschen einzuhalten. Da wir ja eine norddeutsche Gruppe heute sind, kann man das ja auch irgendwann nochmal auf irgendeinen der Kieler oder Flensburger Strände verlegen. Aber erstmal, Axel, ganz, ganz lieben Dank, dass du überhaupt die Zeit dir genommen hast, mit uns heute hier zu so einem kleinen Pläuschchen zusammenzukommen, dass du so ein tolles Feedback zu unserem Podcast abgegeben hast und ihn dementsprechend mit deiner Anwesenheit hier nochmal bereichert hast. Danke, danke dafür. Liebe Thyra, danke für deine heutige Co-Moderation. Und Axel, möchtest du noch ein letztes Wort an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen richten?
Aber
wo du schon mal da bist.
Genau, wo ich schon mal da bin. Nein, also erstmal großer Dank an euch beide. Das ist ja etwas Spontanes, was wir hier machen, was wir nicht vorgeplant haben mit einem Manuskript und Ähnlichem. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die lebhafte Diskussion über die harten Kernthemen, aber auch mit leichteren Themen. Würde mich freuen, wenn wir uns bald einmal wirklich face-to-face, wie man heute sagt, sehen würden. Und für alle, die zugehört haben, vielen Dank, dass Sie und ihr dabei wart. Ich freue mich wirklich sehr, wenn die jungen Dermatologinnen und Dermatologen vielleicht auch etwas mit nach Hause nehmen konnten, weil Ausbildung ist was ganz Tolles und Dermatologie ist definitiv das beste Fach in der Medizin. Also auf weiteren Quantensprüngen in der Dermatologie. Schönen Tag noch. Tschüss.
Das lasse ich so stehen. Tschüss zusammen.
Tschüss, ihr Lieben. Danke.
Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD e.V. Produktion. Redaktion: Dr. Thyra Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Groh, Christine Rosenow. Producer: Christine Rosenow. Executive Producer: Dr. Thyra Bandholz. Ton und Schnitt: Christine Rosenow.